Langsam kommen wir zum Höhepunkt oder auch zum Abschluss, ganz wie man will. In 14 Tagen werde ich über das Thema sprechen, Stürme des Lebens, Misserfolge, Krankheiten, Beziehungskrisen. Der kluge Mensch baut vor. Heute haben wir ein Thema, das ist sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd, auch für mich. Das hat mich nachts beschäftigt. Die Frommen sind die Schlimmsten. Über fromme Heuchler, Verführer und Scharlatane. Wie oft habe ich das zu hören bekommen? Also wissen Sie, Herr Pastor, die Frommen sind die Schlimmsten. Und dann ging's ans Eingemachte und wurde konkret über die Frommen in Familie und Verwandte. Ich habe eine Oma, die betet viel, aber, und dann ging's los, wie die ihren Mann behandelt hat und so weiter. Dann, ich habe einen frommen Arbeitskollegen. Heute ist so pingelig. Das ist eine Katastrophe mit dem. Und dann kenne ich auch noch fromme Wips, also Leute, die, was weiß ich, im Fußball, in Bundesliga gab es ja auch jede Menge, oder wo auch immer, wirklich bekannte Persönlichkeiten, die haben so ein frommes Ding irgendwie auf dem Revers. Aber, und wenn du dann mal mit den Arbeitern sprichst, die bei denen im Betrieb arbeiten und so weiter, dann wird es dir ganz anders. Geht mir weg mit dem Frommen. Vorsicht vor den frommen Heuchlern. Da scheint was dran zu sein. Warum? Weil Jesus genau das zum Thema auch in der Bergpredigt macht. Hören wir mal in den Text rein, in der Bergpredigt. Hier haben wir ihn. Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7. Da sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen. Ebenso kann ein schlechter Baum keine guten Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich euch, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der wird ins Himmelreich kommen, in den Himmel kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Weißt du nicht, wen du vor dir hast, Herr? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr habt nie nach dem Willen Gottes gelebt. Das berührt. Warnung vor falschen Propheten. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Schon im Alten Testament. Da gab es Leute, die traten auf und haben das Volk beruhigt. Friede, Friede, alles Friede, alles gut, macht nur so weiter, alles gut. Und dann ließ Gott durch die Propheten sagen, durch die rechten Propheten, Freunde, lasst euch nicht täuschen. Das wird eurem Land zum Fallstrick werden. Oder der bekannte Apostel Paulus, als er sich verabschiedet von einer Gemeinde in Ephesus, da warnt er vor den kommenden Gefahren und sagt, ich bin mir sicher, dass nach meinem Ableben reißende Wölfe bei euch in der Gemeinde einkehren und die Herde nicht schonen werden. Die werden euch ausbeuten. Die werden euch ausbeuten. Mit diesen Worten werden also Menschen oder ganze Gemeinden gewarnt. Freunde, Christsein ist kein schläfriger Spaziergang. Sondern das heißt wachsam sein, Antennen ausfahren, Dinge prüfen und beurteilen. Sonst fällt man rein. Und Jesus sagt, Augen auf, es ist viel falsche Währung im Umlauf, auch im Punkto Religion. Geht ihnen nicht auf den Leim, sie verführen, sie locken, versprechen viel, halten wenig, locken in die Irre und letztendlich, wer ihnen auf den Leim geht, der wird am Ziel vorbeitreiben. Was würdet ihr sagen, was kennzeichnet falsche Propheten? Was kennzeichnet falsche Propheten? Es wäre leicht, wenn man sie gleich so 2 Kilometer gegen den Wind erkennen würde. So, ah, das ist einer und das ist einer und die anderen sind alle gut. Wäre eine tolle Sache. Jesus charakterisiert sie an 2 Merkmalen. Er sagt zunächst einmal, sie treten in Schafskleidern auf. Schafskleider auf. Schafe, das sind ganz harmlose, liebe Tiere. Das ist ein Schaf. Lässt sich führen, leicht zu händeln und so weiter. Das heißt jetzt übertragen, ist ja bildhaft gemeint. Falsche Propheten treten sehr ungefährlich auf. Die haben sogar einen ungeheuren Charme vielleicht. Äußerst liebenswürdig. Sie treten sogar im Gewande des Guten und Göttlichen auf und sind ganz eifrig bei der Sache. Falsche Propheten treten oft mit einem ungeheuren Anspruch auf. Und sie sagen, ich vertrete die Wahrheit Gottes. Ich habe eine Botschaft von Gott gehört und die möchte ich und muss ich und soll ich euch weitergeben. Ich fühle mich von Gott inspiriert und beauftragt. Und die legen einen Eifer an die Sache. Die hängen sich voll rein. Und sie sind ungefährlich, zum Teil ganz attraktive Persönlichkeiten. Haben einen gewinnenden Charme. Gewinnenden Charme. Ein gewinnendes Wesen. Und so gewinnen sie viele Menschen für sich und ziehen sogar Christen in den Bann. Paulus sagt ja mal im Korintherbrief, bitte passt auf, der Teufel, da spricht er vom Diabolos, vom Durcheinanderbringer, der verstellt sich oft in einen Engel des Lichts. 2. Korinther 11. Das heißt, er kommt ganz positiv daher, nie negativ. Ganz positiv. Verspricht viel und so weiter. Und letztendlich stehen negative Absichten dahinter, die einem Menschen und einer Gemeinde nicht gut tun. Trotz Schafkleider reißende Wölfe. Äußerlich wie ein gutmütiges Schaf. Innerlich ein reißender Wolf, sagt Jesus. Ich finde es immer interessant, wie Jesus formuliert. Ganz klar, glasklar. Und das heißt übertragen, es geht ihnen um die eigene Person. Sie haben ein ganz großes Eigeninteresse. Es geht ihnen mehr um ihr eigenes Leben, als um das Leben der Anvertrauten, der Schafe, so heißt das hier in diesem Text. Es geht ihnen ums Geben. Nicht ums Geben, sondern ums Nehmen. Oder darf ich mal so sagen, es geht ihnen nicht um das Wohl der Schafe, sondern um die Wolle. Sie wollen verdienen dran, an der Geschichte. Persönlich verdienen daran. Sie suchen sich selbst zu bereichern bis ins Materielle hinein. Jesus sagt ja mal den Pharisäern und Schriftgelehrten, hütet euch vor ihnen, sie fressen der Witwen und Waisen Häuser. Interessanter Ausdruck. Das heißt, sie schleichen durch die Häuser und versuchen, wo sie absahnen können. Und dann finden sie gutmütige Schäfchen, fromme Schäfchen, und die überschreiben ihnen dann, was weiß ich, das Haus oder vieles andere mehr. Habe ich persönlich schon erlebt. Einige Zeit in Bayern erlebt, und da gingen Sprüche durch den Ort, dass man sagte, manchmal kommt jemand, bevor jemand irgendwie stirbt, und dann wird nochmal so gesprochen, was machst du mit deinem Hab und Gut? Und dann ist da so einiges gelaufen. Ich habe es gehört, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Kennzeichen, sie suchen ihre eigene Ehre. Es geht ihnen letztlich um sich, dass sie gut dastehen. Ich habe mal das Zitat gelesen. Niemand kann gleichzeitig beweisen, dass er selbst klug ist und Jesus wunderbar ist. Das passt nicht zusammen. Wenn du selbst groß rauskommen willst, dann wirst du ein Schatten auf Jesus. Es ist immer wichtig, dass Jesus zu lesen ist, dass Jesus rauskommt, dass alles auf Jesus zielt und nicht auf eine Person, dass eine Person in den Hintergrund tritt. Wir fragen uns, Mensch, wenn das so ist, wie kann man denn jetzt den echten vom falschen Propheten unterscheiden? Welches Unterscheidungsmerkmal hat man denn da? Jesus sagt, fallt nicht auf ihren Anspruch herein, nicht auf kluge und fromme Worte, kann jeder machen, nicht auf ihre sympathische Art, sondern er sagt, schaut nach ihren Früchten. Schaut nach ihren Früchten, prüft ihren Charakter. Prüft ihren Charakter. Unfehlbarer Prüfstein ist der Charakter, nicht die Worte, der Charakter. Ist da vielleicht durch alle menschlichen Fehler, die jeder macht, eben, weil man Mensch ist, ist da etwas von Jesus Ähnlichkeit und Liebe zu Jesus wirklich spürbar? Früchte wachsen ja nicht von heute auf morgen, oder? Das dauert eine ganze Weile, bis dann irgendwo ein fertiger Apfel da ist, den man pflücken kann. Manchmal dauert das auch eine Weile, bis man Leute und Bewegungen anschauen kann und beurteilen kann. Ich wurde erinnert an meinen Vater, und ich war noch ein junger Kerl, ist schon ein paar Jahre her, also, wie mein Vater und manche andere in der Gemeinde überlegt haben, Mensch, was ist an der Person und wie kann ich diese Bewegung beurteilen? Da haben sie sich drüber unterhalten. Da war so manches Positive und anderes, das war fragwürdig. Wie beurteilt man denn das? Unfehlbarer Prüfstein ist Frucht, Charakter. Schaut ihr Leben an. Schaut nicht nur, was sie auf der Kanzel sagen, sondern schaut sie an, wie sie sich unter der Kanzel bewegen. Schaut ihren Lebensstil an. Wie sie mit anderen Menschen umgehen. Ich war gestern irgendwo auf einer Geburtstagsfeier und da suchte jemand das Gespräch und er sagte, die und die Person, die stritt mit einem ungeheuren Anspruch auf und die hat mich dermaßen angeschrien. Ich habe der Person gesagt, achte drauf, ich halte das für sehr gefährlich, wenn er diese Person nicht stoppt. Ihr kennt das vielleicht in diesem drastischen Wort, ich hoffe es. Da gibt es Menschen, die predigen Wasser und saufen Wein. Entschuldigt bitte diesen drastischen Ausdruck, aber so verstehen wir uns, oder? Die predigen Wasser und saufen Wein. Das heißt, das, was sie vielleicht von der Kanzel oder irgendwo auf der Bühne sagen, das stimmt nicht überein mit dem, wie sie zu Hause leben. Sprich lieber mal mit der Frau, die könnte dir ein Lied singen. Und so weiter und so weiter. Mag sein. Wasser predigen, selbst Wein saufen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt haben wir keine Zeit mehr, vielleicht etwas dazu zu sagen, worin bestehen denn die schädlichen Einflüsse, die schlechten Früchte? Ich will so ein paar Dinge aber so ganz schnell nennen, dass es sehr stark weniger um die Person Jesus geht, sondern es geht um Einhalten von gewissen Praktiken, frommen Praktiken. Da legt man einen Wert drauf. Oder, dass im Fokus immer steht die Geh- und Verbote, aber nicht die Liebe des Christus. Oder dass so Teilaspekte, dass da immer drauf rumgehackt wird, während man das ganz Große, das Evangelium als solches, vielleicht gar nicht mehr so sieht. Und vor allen Dingen, wo alles etwas separatistisch rüberkommt. Das heißt, schon ganz gut, was du machst, nur du hast noch einen Fehler. Du musst zu uns gehören, dann bist du richtig. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass da was falsch ist. Wenn man das verbal ausgedrückt oder zwischen den Zeilen spürt, da ist todsicher was falsch. Christsein, so hat jemand mal gesagt, ist dazu da, um Menschen einander näher zu bringen und nicht, um sie auseinanderzureißen. Groß ist die Macht des religiösen Schwindels. Es gibt viel religiöses Falschgeld, auch in Deutschland. Man glaubt gar nicht, wie viele Sekten es in Deutschland gibt. Schaut mal im Internet nach. Das glaubt man nicht. Religiöses Falschgeld im Umlauf. Es bieten sich auch in Deutschland viele als Führer an und es sind falsche Führer. Ich habe in dieser Woche mit meiner Frau war ich in Österreich und da haben wir auf dem, wie heißt der Berg noch? Nein, da wo der Hitler sein Machtzentrum hatte. Obersalzberg, da waren wir. Das haben wir da angeschaut mal. Da wird einem ganz anders durch die Gänge, die er gebaut hat und so weiter. Der Hitler war ein Führer. Also ein falscher Führer. Falscher Führer. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Mensch, Gott sei Dank, dass das zu Ende gegangen ist. Wenn der irgendwo Erfolg gehabt hätte. Und da fragt man sich auch, haben Christen mit einer Beurteilungsgabe nicht diese, ja, wie soll ich sagen, das gehabt, das zu durchschauen? Wir wollen kein Urteil fällen über die, die vor uns gelebt haben. Falsche Führer. Jetzt ist ja die ganz spannende Frage, wo sind denn heute die falschen Propheten? Das würde ich am liebsten gerne mal mit dem Mikro durch die Reihen gehen. Was stellst du dir da so vor? So, und dann käme man vielleicht so bei den sogenannten klassischen Sekten vielleicht raus. Die einen würden sagen Zeugen Jehovas, die anderen Mormonen, Scientology und was auch immer. Oder einige haben das vielleicht mal gelesen, weiß ich nicht. Habt ihr schon mal von den 12 Stämmen gehört? 12 Stämmen? Auch ihr seid sehr bewahrte Leute und vieles geht an euch vorbei. Ist auch nicht so schlimm. Aber 12 Stämme gehört. Mit einem ungeheuren Anspruch sprechen die auf. Alles andere wird verurteilt. Alle Gemeinden und Bewege und so weiter. Sie, 12. Und dann haben sie ihre Kinder nicht mehr in der Schule geschickt, abgeschottet und vieles andere mehr. Und auf jeden Fall zog sich die Schlinge immer mehr zu. Wenn Eltern die Schüler nicht zu dir in die Schule schicken, dann wird das schwierig. Nicht nur, dass du eventuell keine Arbeit mehr hast, sondern auch anders kann das sein. Und irgendwann mussten sie 2015, mussten sie dann in die nach Tschechien auswandern. Da leben sie jetzt und treiben ihr Unwesen. Ich will mal nicht das machen. Ich will euch ein paar andere Dinge sagen. Es hat mich sehr bewegt, habe ich jetzt vor 8 Tagen gekriegt, über einen Mann, Benny Hinn, ein amerikanischer Fernsehprediger, dessen Bücher wurden mir schon beim Theologiestudium gesagt, die musst du unbedingt lesen. Das ist ein Mann und oi, und vieles andere mehr. Ich habe mir immer die Taschen zugehalten. Aber der hat das sogenannte Wohlstandsevangelium gepredigt. Schon mal gehört? Okay. Er ist einer der bekanntesten Vertreter dieses Wohlstandsevangelium. Irdischer Reichtum, beruflicher Erfolg und Gesundheit werden danach als Beweis für Gottes Gunst angesehen. Und sie sagen auch, du, das bringt was, wenn du uns 1000 Euro überweist, dann beten wir für dich und sollst mal sehen, das schlägt sich irgendwo nieder. Sagen wir, ach, da wäre ich nie auf den Leim gefallen. Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt hier. Und dann hat ein Neffe von ihm, der hat ihn begleitet auf seinen Reisen durch Afrika, Amerika und so weiter, ein Neffe. Und der hat ihn, darf ich mal so sagen, hochgehen lassen. Und jetzt tut er öffentlich Buße, ich hoffe, sie ist echt. Er schreibt, ich korrigiere meine eigene Theologie und ihr sollt alle wissen, weil ich die Bibel nicht mehr mit denselben Augen sehe wie vor 20 Jahren. So sagt er dann und so weiter. Er werde nie mehr jemand bitten, spende 1000 Dollar oder einen beliebigen Betrag, sondern das würde er heute als Beleidigung des Heiligen Geistes sehen. Weder das Evangelium noch Gottes Segen, Wunder und Wohlstand seien käuflich. Das hat er immer wieder gesagt, letztlich käuflich. Wird gerade im Augenblick erinnert an Luther, der da mal gesagt hat, wie heißt das noch, wenn das Geld in Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt oder so ähnlich. Ja, also ich werde gerade so dran erinnert und so weiter. Und das öffentliche Eingeständnis kommt jetzt, nachdem zwei Monate zuvor sein Neffe so und so den luxuriösen Lebensstil seines Onkels auf Kosten armer Länder aufgedeckt hatte. Und er schreibt, ich hatte den Eindruck, als wäre ich mit dem König Salomo unterwegs gewesen. So ist er aufgetreten, wie König Salomo. Das ist der Mann, der wirklich steht für Reichtum im Alten Testament und so weiter und so weiter. Und so hat er das gesehen. Dieser Mann hat übernachtet in Luxushotels, Sportwagen und Designerklamotten. Designerklamotten, dieser Lebensstil werde von verzweifelten armen Menschen finanziert, die hofften durch ihren Glauben irgendwie ein ähnliches Leben führen zu können. Sagen wir jetzt nicht so schnell, so ein Scharlatan, den hätte ich sofort 5 Kilometer gegen den Wind gerochen. Sagen wir es nicht zu schnell. Der Mann hat Bücher geschrieben. Der Mann hat Einfluss auf glaubende Leute gehabt. Es ist kaum zu glauben. Und wenn man irgendwo Verdacht äußerte, dann wurde man schon ein bisschen schief angesehen. Vielleicht ist das noch für uns sehr leicht zu durchschauen. Ich denke an eine andere Person, von der ich gehört habe und auch gekannt habe. Ein Prediger in einer Gemeinde, der immer stärker auftrat dort, immer stärker so auf der Bühne und im Fokus war. Und ich möchte mal sagen, er zog die Schlinge, so würde ich es mal beschreiben, die Schlinge um die Gemeinde beziehungsweise die Leute immer enger. Das musst du tun, das musst du lassen, dieses noch und jenes noch und. Immer enger, sodass du eingeschnürt wurdest. Und das mit hohem Anspruch. Das heißt Heiligung, dann bist du Gott wohlgefällig. Wenn du dieses noch vermeidest und jenes tut und so weiter und so weiter. Obskure Dinge. Unter anderem auch halte dich, selbst wenn es deine eigenen Familienangehörigen haben, die einen anderen Weg gehen, von denen halte dich fern. Trenne dich. Einen ungeheuren Einspruch. Und wehe, wer irgendwie wagte, etwas dagegen zu sagen. Der bekam aber Feuer. Wurde fast das Gericht an den Hals geworfen. Das hat ganz bös geendet. Ganz bös geendet. Und es tun mir die Leute leid, die darauf abgefahren sind. Ich denke an einen Bauernhof. Jung und alt wohnt auf einem Bauernhof und eines Tages bekommen die jungen Leute irgendwo Kontakt zu einer Gruppe in Kassel, glaube ich, oder wo das da war, und fahren darauf ab. Das ist das Wahre und das ist das Richtige. Und dann wollten sie dieses nicht mehr machen und jenes durften sie nicht mehr machen und so weiter. Und dann kam der Verdacht gegenüber ihren eigenen Eltern. Ja, ihr seid zwar Christen, aber ihr seid nicht richtig und so weiter und so weiter. Eine Trennung in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Familie. Und die wohnten auch noch auf einem Areal, auf einem Areal, begegnet sich jeden Tag. Und waren geschiedene Leute mit unheimlich hohem Anspruch. Nun mag mancher von euch sagen, genau, habe ich schon immer gesagt, deshalb halte ich mich von diesem ganzen Frommen fern. Da kann mir auch nichts passieren. Ich halte mir die Taschen zu, kommt nichts rein. Ich las mal das Beispiel, wenn du nicht mehr zur Kirche gehst wegen der Heuchler, dann ist das genauso, wie wenn du nicht zum Fitnesscenter gehst wegen der Übergewichtigen und Untrainierten dort. Wir gehen nicht mehr hin, da laufen ja nur welche rum, die sind... merken wir, ist irgendwo ein Eigentor. Ich gehe ins Fitnesscenter wegen mir. Und ich möchte abnehmen, möchte meine Muskeln trainieren und so weiter, dass ich bald Radfahrer werden kann und kann gegen Markus Grebe antreten und vieles andere mehr. Das ist doch, glaube ich, wichtig. Nicht das andere ist gemeint, dass ich sage... Ich will gar nichts mehr haben. Nein, aber ich werde sehr nüchtern auch prüfen. Das ist das eine Wort. Und nun kommt noch ein überraschenderes Wort. Und ich möchte euch herzlich bitten, dass ihr es genauso tut wie ich. Schwächt es nicht ab, dieses Wort, was Jesus sagt. Baut keine Filter ein und denkt nicht an andere Leute. Oh, XY, genau, XY wird jetzt beschrieben. Ihr Lieben, das hat mich sehr, sehr bewegt, die ganze Woche, dieses Wort. Der Gottesdienst ist aus. Und nach dem Abend strömen alle Leute aus der Kirche. Nur einer bleibt sitzen. Ganz still sitzen, in sich versunken. Nach längerer Zeit denkt der Pfarrer, du musst mal auf ihn zugehen. Geht auf ihn zu. Tippt ihn an die Schulter, der fällt nach vorne über, ist tot. Ist tot. Ihr Lieben, ich habe mir in meiner Bibel genau das darüber geschrieben. Tod auf der Kirchenbank. Das steht für mich über den folgenden Versen. Tod auf der Kirchenbank. Jesus sagt, es wird Überraschungen geben nach zwei Seiten. Und dann kommt dieses Wort. Nicht jeder, der an jenem Tag zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Da gibt es also einen letzten Tag, einen jüngsten Tag. Das ist der Zahltag aller Völker. Der steht noch aus. Und da wird alle Welt, die Atheisten und alle werden vor Jesus stehen. Alle. Jesus ist vom Vater zum Beurteiler und zum Richter bestimmt, der das letzte Wort über jeden Menschen sagt. Und da wird es letzte und endgültige Scheidungen geben. Ein Tag, an dem, was auch auf Erden alles unklar und verborgen geblieben ist, das wird ans Licht kommen, das wird offenbar werden, ist die Bibel ganz klar. Und wo letztlich vielleicht erst dann, aber dann wirklich, auch der Wolf im Schafspelz offenbar wird. Mich hat dieses Wort schon immer sehr berührt. Da sind Menschen, die auf Erden ganz fromm Herr, Herr reden. Und da kennt man ja auch so Leute, die sind so besonders fromm, da kommt man sich ganz klein und hässlich vor und so weiter. Menschen, die Herr, Herr sagen, sagt Jesus. Sie haben vielleicht gute Glaubenssätze. Sie haben sich eifrig zum Christentum bekannt und zu einer Gemeinde gehalten, egal wie sie heißt. Und sie waren als fromme Leute bekannt. Aber es war vieles im Christlichen, vom Christlichen zu ihrer eigenen Beruhigung und Sicherung geworden. Sie hatten schöne, gute, grüne, christliche Blätter. Fromme Blätter. Aber keine Frucht. Keine Frucht. Keine Wirkung des Heiligen Geistes, Früchte, Auswirkungen, auch in ihrem Charakter. Am frommen Lippenbekenntnis hat es nicht gefehlt. Auch nicht am Einhalten von vielen frommen Bräuchen, die hat man mitgemacht. Aber es hat an der Tat und an der Barmherzigkeit gefehlt. Ihr frommer Glaube war nicht zur tätigen Liebe geworden. Ich habe dorthin geschrieben, Frömmigkeit ist zu wenig. Da kommt man nicht durch bei ihm mit Frömmigkeit allein. Frömmigkeit ist zu wenig. Frucht ist gefragt. Nicht Herr, Herr sagen, sondern den Willen des Vaters im Himmel tun. Zum Beherzigen ist dieses Wort, zum Tun und zum Praktizieren. Dazu hat uns Gott das Wort gegeben, auch die Bergpredigt. Und dass wir das versuchen zu leben mit Herzen, Mund und Händen. Darf ich ganz einfach sagen, Jesus möchte, dass in unserem Leben Wort und Tat eine Einheit bilden. Dass das nicht auseinanderklafft. Und dann spricht ja Jesus noch von einer zweiten Gruppe, bei denen es einst, wenn sie vor Jesus stehen, große Augen und verwunderte Gesichter gibt. Und das überrascht noch mehr, das erschreckt sogar. Das sind fromme Menschen, die nicht nur frommes christliches Laubwerk haben, Blätter haben, sondern sogar große Taten ausweisen. Die haben nicht nur etwas gehört, sondern getan. Große Dinge, hören wir mal rein. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir nicht in deinem Namen sogar böse Geister, Dämonen, die irgendwie negativ belastet waren, nicht mehr leben konnten, haben wir die nicht ausgetrieben, denen zur Freiheit geholfen? Und haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Wunder getan, in deinem Namen. Menschen, die vielleicht stark gepredigt haben, die vielleicht sogar so einen Blick in die Zukunft entworfen haben, Man nennt sie auch manchmal die Endzeitpropheten, also die sich sehr stark, vielleicht auch mit dem, was in dem nicht ganz leichten Buch zugegebenermaßen Offenbarung behandelt wird, dass sie da so einen Fahrplan gemacht haben und so weiter. Beeindruckende Zeichen, vielleicht Menschen gesund gemacht. Übrigens auffallend für Bibelkenner. An den vier Stellen im Neuen Testament, wo von Zeichen und Wunder die Rede ist, ist immer eine Warnung dabei. Ich kann euch nachher gerne die Bibelstellen mal sagen. So sehr Gott Wunder tut und auch Menschen gebraucht, um Wunder zu tun. Aber nicht, dass man so blauäugig sei, ist an der Stelle und sagt, das ist legitim, das ist ein Ausweis dafür, dass das alles in Ordnung ist. Da spricht Jesus von. Und obwohl sie so große Dinge getan haben, kommen sie nicht in den Himmel. Kommen sie nicht in den Himmel. Ausgestattet mit viel Charismen, das nennt man ja Begabungen von Gott, die man nicht irgendwie erlernen kann, sondern Begabungen. Mit Kraft, mit Power. Da steht im Griechischen das Wort Dynamit, Dynamis. Da ist wirklich Power dahinter. Und Jesus sagt ihnen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Ihr habt noch nie Gottes Willen gelebt. Ihr seid Übeltäter, heißt es im Luthertext. Das macht betroffen. Das kann man nicht wegdrücken. Ich jedenfalls nicht. Nun kann man sagen, sie waren vielleicht keine echten Christen. Für mich ist etwas wahrscheinlicher. Sie sind nach einem guten Anfang, den es in ihrem Leben gegeben hat, sind sie irgendwo unterwegs abgefallen. Haben sie sich von Jesus abgenabelt. Da wurde alles Mögliche wichtiger vielleicht. Aber nicht mehr Jesus war das Zentrum. Vielleicht sind sie über all dem großartigen Wirken für Jesus, wie sie angetreten sind, innerlich mehr, reicher, stolzer, selbstgerechter geworden. Sie kamen sich vielleicht auch besser und größer und heiliger vor als andere. Und es hat sich nach und nach in ihrem Leben etwas verselbstständigt. Man könnte auch sagen, es ist etwas erkaltet. Das Wesentliche ist erkaltet. Das Wichtigste, und was ist das Wichtigste? Ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und den Nächsten wie mich selbst. Darf ich mal so formulieren? Eine Entscheidung für Jesus ist zu wenig. In Jesus bleiben ist entscheidend. Bleiben. Bleibet in mir ist eines der letzten Worte, was Jesus seinen Jüngern sagt. Bleibet in mir. Und was ja noch schlimmer ist in diesem Text, ist euch gewiss nicht entgangen, da spricht Jesus von vielen, nicht von wenigen, von vielen. Könnt ihr jetzt verstehen, einige Verse später, da heißt es, alle, die die Predigt von Jesus gehört haben, sie haben sich entsetzt. Das hat sie erschüttert. Das konnten sie nicht wegdrücken. Und damit bin ich beim Schluss. Dieses Wort bleibt für mich, ich rede ganz von mir, das bleibt für mich ein beunruhigendes, herausforderndes Wort. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht über diesen Abschnitt, Warnung vor Selbsttäuschung. Man fragt sich, geht es euch vielleicht auch so wie mir, wie steht man da eigentlich persönlich? Ich, nicht mein Nachbar, ich. Und jemand hat das mal so ausgedrückt, wer erschrickt bei diesem Text nicht? Oder darf ich noch anders? Wer scheitert da nicht? Wer scheitert da nicht? Und dann ist man nicht mehr weit weg von den ersten Jüngern, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind. die ihm eines Tages gesagt hat, Herr, wenn das so ist, wie du gerade gesagt hast, wer kommt denn dann überhaupt in den Himmel? Was hat sie gesagt? Ines, du kommst in den Himmel. Und ich hoffe mit dir. Das kann man nicht abschütteln. Was machen wir jetzt? Dann kommt man zurück auf die erste Predigt, die ich zur Bergpredigt gehalten habe. Was habe ich in der ersten Predigt gesagt? Solltet ihr wissen, ist erst anderthalb Jahre her. Was habe ich gesagt? Oh Herr, warum gebe ich mir so viel Mühe für die Predigt? Weil ruckzuck ist wieder alles weg. Wie den Lehrern. Okay. Ich habe bald gesagt, bei allem, was wir hören über die Bergpredigt, vergesst bitte eins nicht. Bei allem, was uns erschreckt, vergesst eins nicht, wer die Bergpredigt hält. Das ist kein Pastor. Das ist Jesus. Das ist der, der nicht nur die Predigt hält, sondern der für uns alle ans Kreuz geht. Er ist nicht nur der, der uns Maßstäbe Gottes vor Augen führt, sondern er ist der Heiland am Kreuz für uns alle, der all das Heil macht, was in meinem Leben daneben gegangen ist und wahrscheinlich auch in deinem Leben, der gerade steht für den angerichteten Schaden, für meine Schuld und meine Versäumnisse. Auch dort, wo ich hätte reden sollen und habe geschwiegen. Auch das kann Schuld sein. Und der das alles anzieht und auf sich nimmt und dann sagt, ich, der für dich Gekreuzigte, ich spreche dich frei. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Vater im Himmel freut sich um meinetwillen an dir. Fürchte dich nicht mehr. Nie mehr fürchte dich. Vor diesem Tag, von dem Jesus spricht. Ich kenne dich und ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Und ich habe dich mit deinem Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Das wird niemals ausradiert. Du gehörst mir. Das glaube mir. Und dabei bleibe. Zeitlebens und freue dich. Amen.